Unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist, muss in einen unvergänglichen Körper verwandelt werden, über den der Tod keine Macht hat. Wenn das geschieht, wird das Prophetenwort wahr. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Die Macht des Todes kommt von der Sünde, die Sünde aber hat ihre Kraft aus dem Gesetz. Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Meine lieben Geschwister, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben, tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn, ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Wir sind wieder da. Hallo allerseits. Willkommen bei Ausgeglaubt. Hallo Stefan.
Hi Manu.
Wir sind biblisch eingestiegen in diese zweite Folge zur, ja, wir haben das theologische Fachwort genannt in der letzten Folge zur Eschatologie, also zu dieser Lehre von den letzten Dingen, vom Ende der Welt und von der neuen Welt Gottes.
Vom Weltgericht
auch. Vom Weltgericht, genau, da werden wir heute noch näher drauf eingehen. Letztes Mal haben wir sehr stark mit dem Begriff der Hoffnung gearbeitet und versucht zu zeigen, dass es eine zweifache Hoffnung im christlichen Glauben gibt. Eine Hoffnung auf Gottes Handeln in der Zukunft, die eine neue Welt, das eine neue Welt hervorbringt und Dinge zurechtbringt, und haben versucht zu zeigen, dass diese Hoffnung auch Auswirkungen auf diese Welt und auf dieses Leben hat und zu einem großen Motivator werden kann, in diesem Leben nicht einfach alles den Bach runtergehen zu lassen, sondern sich im Namen Gottes für eine Verbesserung der Umstände einzusetzen. Und heute geht's weiter.
Ja, weil aufgehört hatten wir ja mit deiner Besorgnis, ob es denn vielleicht so ist, dass am Schluss das Gute gar nicht belohnt wird, sondern die Bösen sich wieder durchschlagen und man, wenn man nach Gerechtigkeit strebt, doch vielleicht zu kurz kommt. Daraufhin haben wir dann auch diesen Text gewählt, und da frage ich dich jetzt mal ganz direkt, Manu, wenn es heißt, tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn, ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird, stimmt dich das zuversichtlich oder macht dir das Angst?
Also Angst macht es mir nicht, aber es kann natürlich Druck auslösen. Man kann das, also ich kenne das Mindset, das fromme, religiöse Mindset allzu gut, dass aus dieser Ermutigung dann einen wahnsinnigen Leistungsdruck und Perfektionismus macht oder ableitet, der dann quasi wie ein Sklaventreiber im Nacken sitzt. Und das ist, glaube ich, nicht die Absicht, die hinter diesem Text steht, aber ich kann mir vorstellen, wie das Druck auslösen kann. Ich nehme es jetzt mal als Ermutigung. Es ist ja die Aussicht auf Belohnung. Das, also ich lese das wieder so im Sinne auch unserer letzten Folge, dass uns hier zugesprochen wird, es ist nicht vergeblich, es ist nicht einfach ein Tropfen auf einen heißen Stein, es ist nicht einfach das Polieren des Decks auf der untergehenden Titanic, sondern wenn wir Gutes tun, wenn wir uns einsetzen für andere Menschen und so weiter, dann haben wir quasi den Rückenwind Gottes und dürfen wissen, dass wir schon teilhaben an einer neuen Welt. So.
Ja. Ich glaube, wenn wir über diese Idee von Gerechtigkeit sprechen, dann müssen wir irgendwie schon auch darauf eingehen, dass es ja einige biblische Texte gibt, die diese Gerechtigkeitsvorstellungen sehr, sehr drastisch zum Ausdruck bringen. Mhm. Also wirklich auch mit Strafandrohungen, die Menschen erwarten, die nicht gottgefällig gelebt haben. Und mindestens müssen wir damit irgendwie umgehen, finden. Mhm. Jetzt gibt's verschiedene Lesarten. Ich mache dir mal ein paar Vorschläge. Das erste wäre so die selbstgerechte Lesart. Dann könnte ich so sagen, ja, das ist auch richtig so und mich wird das nicht betreffen. Und dann kriegen diese Sauhunde mal das, was sie verdienen, wenigstens.
Ja.
Das wäre so eine Lesart. Dann gibt's eine andere Lesart, die vielleicht sagen könnte, ja, müssen das Ganze auch ein bisschen kontextualisieren. Ja, Jesus wollte mit seinen Androhungen nicht sagen, dass am Schluss da wirklich ein schrecklicher Feuerregen kommt, sondern der nutzt biblische Motive, an die er anschließen kann, um zu sagen, dass alles, was jetzt schiefläuft, wirklich nicht Bestand haben wird. Das ist eher pädagogisch gemeint, aber nicht in dem Sinne, dass es verängstigen soll. Das sind Sprachbilder. Es gibt die realistische Lesart, die sagen würde, nein, es gibt das, was nicht zu Gott gehören wird und Gott wird das in aller Brutalität auslöschen und vernichten wie Sodom und Gomorra. Das ist Gottes Verständnis von Gerechtigkeit. Mhm. Und es gibt so den Versuch eines Mittelweges, wo man sagen kann, ja, Gott wird den einzelnen Menschen zwar nicht ins Verderben stürzen, aber das kann ein ziemlich schmerzhafter Prozess werden für den Menschen, wenn er denn Gott gegenübersteht und sieht, was alles an dem, was er ist und tut und denkt und glaubt, nicht Bestand haben wird. Ja. Und das kann sich dann schon anfühlen, als ob man von einem Fegefeuer geläutert werden würde. Mhm. Sind so diese vier Vorschläge. Ist dir einer davon besonders nahe?
Ja, wir haben ja auch schon Folgen zu Himmel und Hölle aufgenommen. Und inzwischen muss ich sagen, du hast mich eigentlich zu diesem Mittelweg bekehrt, beziehungsweise das leuchtet mir ein, mit diesem letzten Gericht auch die Vorstellung zu verbinden, dass Gott die Dinge zurechtbringt, aber nicht im Sinne von, er schnippt mit dem Finger und alles ist gut oder alle Menschen sind dann quasi automatisch in der Gegenwart und im Schoße Gottes aufgehoben und plötzlich beste Freunde, auch wenn sie sich auf dieser Erde noch bekriegt und erniedrigt und unterdrückt haben, sondern dass es so eine Art Transformationsprozess gibt. Das leuchtet mir ein. Ich möchte aber in diesem Zusammenhang schon nochmal aufgreifen, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe, der im alten Israel, auch in den biblischen Texten des Alten Testaments, ist eigentlich der Tag des Herrn und das letzte Gericht ein Hoffnungszeichen. Also die Leute haben diesen Tag herbeigesehnt, herbeigebetet, natürlich in der Überzeugung, dass, oder in der Hoffnung, dass Gott da die Schieflagen dieser Welt und dieser Gesellschaft zurechtbringt und auch in der Überzeugung, dass man selbst vielleicht zu den Leidtragenden der Geschichte gehört. Es gibt ja Psalmen, in denen der Psalmbeter diesen Tag des Herrn oder das Gericht herbeisehnt, im Bewusstsein, ich bin ein gottesfürchtiger Mensch und ich werde von Gottlosen gebeutelt und niedergehalten und irgendwann muss das doch ein Ende haben, irgendwann muss doch irgendeine Form der Gerechtigkeit auftauchen. Vielleicht sind wir heute vorsichtiger und sagen, ja, mich selbst so eindeutig auf der Seite der Gottesfürchtigen zu verorten, würde ich mich nicht trauen, aber wir würden ja auch heute sagen, es gibt ja doch auf dieser Welt himmelschreiende Verhältnisse und wirklich unfassbares Leid und unfassbare Grausamkeit und Ungerechtigkeit. Und die Hoffnung zu hegen, dass Gott diese Dinge zurechtbringen wird und auch die Täter und Schänder irgendwie zur Rechenschaft zieht. Ich glaube, ich will nur sagen, es gibt ein legitimes Bedürfnis nach Gerechtigkeit, das nicht einfach Schadenfreude oder Vergeltungsfreude in einem kranken, pathologischen Sinne ist.
Ja, ja. Also ich glaube, dass diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach einem Ausgleich für das, was hier ja unter uns ganz oft nicht ausgeglichen wird. Mhm. wo ein Präsident einen Satz sagen kann, wie ich kann auf der Fifth Avenue stehen und einen erschießen und ich komme durch damit.
Ja.
Dass wir danach eine Sehnsucht haben, das hat weder etwas Selbstgerechtes noch etwas Sadistisches. Das würde ich einräumen. Ich glaube nur, dass wir vielleicht in einer ganz anderen Situation sind, als die Leserinnen und Leser dieser paulinischen Briefe es waren oder als die Leserinnen und Leser der Evangelien es waren oder auch als die Leser und Leserinnen der Tora es waren in der damaligen Zeit.
Ja, oder die Psalmbeter oder so.
Weil dort stelle ich mir mindestens vor, also vielleicht ist das eine zu idealisierte Vorstellung, aber ich denke, viele von denen haben gedacht, ja, wir sind ja die, die unterdrückt und verfolgt sind. Wir sind ja die, die umgeben sind von Mächten und Gewalten und unsere Hoffnung liegt darin, dass der Tag des Herrn kommt.
Mhm.
Wir heute, also du und ich, müssten ja sagen, ja, aber wir gehören doch jetzt eher auf die Seite der Mächte und Gewalten und weniger auf die der Unterdrückten und Geschändeten und Armen, die verfolgt und geknechtet sind.
Ja.
Und das muss ja nicht mal bedeuten, dass wir wirklich kriminelle, bösartige Dinge tun, sondern das ergibt sich ja oft schon nur aus der Lebenssituation, in der wir drin sind, wo wir Kleider einkaufen, wo wir Lebensmittel einkaufen, you name it. Also das quasi Strukturen um uns herum sind, in denen wir uns ganz selbstverständlich und ohne schlechtes Gewissen bewegen, die dazu führen, dass andere unterdrückt sind und zu kurz kommen.
Ja.
Und aus dieser Perspektive neigt man, also neige ich mindestens dazu, dass dann mit der ganzen Schuld und den guten Werken etc. viel systemischer zu sehen und viel weniger schwarz-weiß.
Ja, aber ich glaube schon, dass eben diese Hoffnung auf das Gericht oder auf das letzte Gericht, dass das zumindest in biblischen Texten oft eben wirklich diese systemische Komponente auch hat oder diese kollektive Sicht auch hat, dass es nicht so sehr darum geht, dann wird es Gott meinem Nachbarn heimzahlen, der nachts immer so rumpoltert und mich geweckt hat oder was auch immer, sondern dass damit sich die Hoffnung verbindet, dass diese zum Beispiel gewalttätigen Imperien, die andere Völker unterdrücken und ausbeuten und so weiter, oder dass es wirtschaftliche Verhältnisse, die Menschen ausbeuten und niederhalten, dass diese zurechtgerückt werden und dass Menschen zur Verantwortung gezogen werden, die diese Systeme bestärkt haben, so. Und dass wir da nicht nur auf der Opferseite rauskommen, das würde ich sofort zugestehen. Ich habe vor kurzem einen Comedy-Ausschnitt gesehen von einem christlichen Comedian, John Crist heißt er, der so von amerikanischen Suburb Housewives gesprochen hat. Der war da so zu Besuch in einem unglaublichen, in einer Villa, in einer Mansion mit Wendeltreppe und so weiter. Und dann war in der Küche groß ein Plakat, ein Bibelvers notiert, dieser bekannte Ausspruch von Paulus, wir sind, ich kann es jetzt wieder nicht richtig zitieren, aber quasi, wir sind geschunden, aber wir verzweifeln nicht, wir sind verfolgt, aber wir verzagen nicht, wir sind was auch immer. Ja. Und er hat dann so rumgeguckt und diese ganzen goldenen Treppengeländer und diese Stuckaturen und alles angeguckt und sich gefragt, ja, was heißt das jetzt? Also fühlst du dich jetzt verfolgt, weil Amazon dein Paket 3 Tage zu spät geliefert hat? Oder was ist genau die Identifikationsfläche hier? Ja. Und da bin ich ja natürlich auch voll mit dabei.
Die Verpackung von der Temo-Bestellung wieder eingerissen.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, oder das bringt mich halt schon zu einem Gedanken, den ich gerne mit dir offen diskutieren würde, weil ich bin mir selbst nicht sicher, wie ich dazu stehen soll. Ich habe mir überlegt jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch, ob vielleicht gerade beim Thema Gerechtigkeit ein ganz, ganz wichtiger Grund dafür aufkommt, warum es das Christentum in unserer Gesellschaft so schwer hat.
Mhm.
Und ich glaube, diese Botschaft von dieser Gerechtigkeit Gottes, von dieser neuen Welt, von der Zusage,
das uns belohnen wird, wenn wir uns für sein Reich einsetzen, wenn wir Nächstenliebe leben etc., die ist doch viel schöner zu hören, wenn man nicht so lebt, wie ich lebe. Die ist doch viel besser dann zu hören, wenn ich unter Umständen leide, die ich selbst nicht verändern kann und eine Hoffnung brauche, die mich weiterleben lässt, die gegen eine wirkliche Verzweiflung hilft.
Ja.
Und nicht nur gegen die triviale Angst, dass das eigene Leben irgendwie sinnlos und leer sein könnte und irgendwie mal vergeht und man dann stirbt, sondern wirklich so, dass man sagt, hey, das, was ich da erlebe, ist ungerecht, das ist nicht fair, das ist in einem ganz elementaren Sinn nicht fair.
Ja.
Und dann unter Gott oder unter Jesus jemanden versteht, der wirklich parteiisch für einen ja. eintritt.
Ja, genau.
Also der Rächer der Witwen und Waisen, weißt du so?
Ja.
Da also als Witwe, als Waise, ist das doch eine andere Message, als es für mich ist.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen und denke auch, dass in einer westlichen, übersättigten Wohlstandsgesellschaft natürlich die Haftflächen mit dieser christlichen Hoffnung auf die Zurechtbringung der Verhältnisse und so ganz anders gelagert sind oder auch kleiner sind, auch wenn ich natürlich nicht in Abrede stellen wollte, dass auch in unserer Gesellschaft und auch in der Schweiz oder in Deutschland Menschen absolut am Leben verzweifeln und unter ungerechten Verhältnissen leiden. Aber es ist doch nochmal etwas anderes, wenn, ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von Christen in Nordkorea, die da wirklich in Gefängnissen wie Tiere gehalten werden, die man aushungert, die man auf unfassbare Weise quält, nur aus Freude am Leid und so. Wenn diese Leute quasi zu Gott schreien und sich nach dem jüngsten Gericht und nach Gerechtigkeit sehnen, das hat eine andere Dringlichkeit und eine andere existenzielle Tiefe. Bei uns ist es ja doch eher so, dass viele Christen, und ich gehöre da natürlich auch dazu, auf weiten Strecken des Lebens denken, ja, die Wiederkunft des Herrn, wenn ich da überhaupt in einem wörtlichen Sinne dran glaube, die darf gerne noch ein bisschen auf sich warten lassen, genau. Weil ich hätte noch ein paar Dinge hier, die ich gerne genießen würde, weißt du so.
Das, ja, ganz genau, ja. Also so geht's mir ja.
Ja.
Und dann ich habe das eingespielt, weil man ist so schnell dabei, sich lustig zu machen über diejenigen, die das in einem so ontologisch realen Sinn für bare Münze nehmen.
Mhm.
Aber vielleicht ist wirklich ein Grund auch darin, dass man diese Art von Verheißung und Poesie gar nicht versteht, wenn man in so einer saturierten Wohlstandssituation lebt, wie wir das tun.
Mhm.
Und vielleicht ist das gerade eine Stärke, die das Evangelium haben kann, dass es dann in Nordkorea für Menschen etwas anderes bedeuten kann, als es das für uns tut.
Ja, und ich denke schon, auch wenn ich ja vorhin eigentlich den Gedanken stark gemacht habe, dass der Tag des Gerichts, das letzte Gericht, eigentlich ein Gegenstand der Hoffnung für Christinnen und Christen und schon für das Volk Israel war, man kann schon auch sagen, es hat natürlich hat diese Aussicht auch eine kritische Pointe, die wir uns durchaus auf der Zunge zergehen lassen sollten. Also es ist ja auch diese Endzeitreden von Jesus berühmterweise in Matthäus 24 und 25 da im Schluss eigentlich des Evangeliums. Da ist ja immer, da werden ja beide Seiten genannt. Da sind dann Leute ganz überrascht davon, dass Gott sie in seinem Reich willkommen heißt, weil sie sich um die Kranken und Armen gekümmert haben, weil sie Menschen zu essen und zu trinken gegeben haben und sie besucht haben im Gefängnis und was auch immer. Und andere sind dann ganz überrascht, dass sie aus der Gegenwart Gottes ausgewiesen werden, weil sie eben diese Barmherzigkeit nicht erwiesen haben, weil ihr Leben offenbar eben nicht zur zur Verbesserung der Umstände und zur Gerechtigkeit und Wahrheit und Schönheit beigetragen hat, sondern im Gegenteil sich offenbar nur um sich selbst gedreht hat. Und man kann das natürlich als auch als westlicher Christ kann man und sollte man diese Texte durchaus einmal gegen sich lesen, nicht nur für sie.
Ja, und ich glaube, dass gerade jetzt für Protestantinnen und Protestanten noch mal dringender ist als für viele andere Christinnen und Christen auf der Welt. Also vor allem für Menschen, die zu einem westlichen Protestantismus gehören, weil wir halt im Kern schon auf eine Bewegung zurückgehen, die vor der großen Frage stand, Mist, ich sehe ein, ich kann Gott nicht gerecht werden. Wie geht das, dass er mir trotzdem gnädig ist, mir armem Sünder?
Ja.
Also das war die Ausgangslage. Und dass dann diese Rede von der Rechtfertigung, die wir ja auch besprochen haben, als es um die Christologie ging, dass die dann irrsinnig befreiend sein kann und dass die eine Megakraft hat, das verstehe ich sofort.
Ja.
Aber ich glaube, das ist nicht mehr die dringende Botschaft, die wir hören müssen heute, sondern ich glaube, das, was uns angehen müsste, ist die Frage, was tut ihr eigentlich mit diesen ganzen Privilegien und Möglichkeiten, die ihr habt?
Ja.
Und deswegen, ich neige, du hast es ja schon verraten, ich neige natürlich auch zu dieser vierten Haltung. Es gibt da, ich sage jetzt nicht, das ist die biblische Grundlage für das Fegefeuer, das ich brauche dafür streng genommen auch gar keine biblische Grundlage. Aber es gibt so ein Bild, das ich sehr inspirierend finde dafür. Das ist auch aus dem Korintherbrief, 1. Korinther 3, wo es heißt, der Tag des Gerichts wird ans Licht bringen, ob es Gold oder Silber ist, kostbare Steine, Holz, Stroh oder Schilf. An diesem Tag wird die Arbeit eines jeden im Feuer auf ihren Wert geprüft. Wenn das, was einer gebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird er belohnt. Wenn es aber verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so wie einer, der gerade noch aus dem Feuer herausgeholt wird. Und ich finde dieses Bild unheimlich stark, weil es eigentlich sagt, naja, also es geht da übrigens nicht einfach um Menschen ganz generell, sondern es geht um die Apostel, also um die den Glauben verbreiten und verkünden sollten. Und sagt er, ja, ihr baut auf diesem Fundament von Christus auf, das anerkenne ich, aber das, was ihr tut, ist entscheidend. Es geht um euer Werk, es ist nicht einfach egal. Nicht, dass ihr überhaupt dabei seid, reicht schon. Also Jakobusbrief ja auch, was ist Glaube ohne Werke oder etc. Ja, also, das kommt eigentlich überall wieder vor. Und hier halt sehr anschaulich und zugespitzt. Und das, was jetzt die Message ist, ist ja einerseits, es wird geprüft, aber es wird auch unterschieden. Das Werk wird von der Person getrennt. Du wirst einen Schreck kriegen, wenn das alles offenbar wird und du bist gerade noch mal so davon gekommen, aber das, was du gemacht hast, hat keinen Bestand.
Ja, und das ist schon eine Mahnung und gleichzeitig eine starke Ermutigung, ein Leben zu führen, das irgendwann, ich sage jetzt fromm gesagt, in der Gegenwart Gottes nicht in Flammen aufgeht, das quasi in einer Art und Weise sich um Menschen bemüht oder mit Motiven handelt, die dann nicht einfach verbrennen wie Stroh und Holz, sondern die sich als sustainable, als nachhaltig, als echt wahr gut erweisen.
Ja. Und für mich ist da das Bild des Fegefeuers, und zwar nicht die Karikatur vom Fegefeuer, von dem man sich freikaufen muss, um den Petersdom zu bauen, also nicht der Ablass, sondern wirklich das ursprüngliche Bild des Fegefeuers, finde ich, hat da eine total gute, ja, Wirkung, das zu erklären, ohne dass es schrecklich ist. Wenn ich es ganz kurz zusammenfassen soll, die Menschen, die überhaupt vom Fegefeuer hören, sind ja schon solche, die sich als Christinnen und Christen verstehen in der Zeit, wo diese Lehre verbreitet wird. Und das heißt, sie sind mal grundsätzlich im Fegefeuer dabei. Also ihnen droht nicht eine direkte Strafhölle oder sowas. Und jetzt wissen Sie, also wenn ich es ins Fegefeuer geschafft habe, dann komme ich auch zum Herrn. Also dann bin ich Teil dieser zukünftigen Welt, dann gehöre ich dazu. Aber je nachdem, wie ich gelebt habe, muss da vieles zuerst verbrannt werden oder wenig. Und gemeint sind nicht Glieder, nicht, dass man gefoltert wird, sondern man tut das ja mit dem Blick auf Christus. Also die Hoffnung steht vor Augen. Das ist das ganz Entscheidende. Ja. Das ist nicht sadistisch im Ursprung. Und für mich ist das eigentlich eine wunderschöne Übersetzung der vielleicht manchmal etwas banal gestellten Frage, was kann ich tun, was Bestand hat?
Ja.
Ja. Und was kann ich tun, was Bestand hat? Jetzt nicht im Sinne von, was ökonomisch Bestand hat, nicht welche Uhr werden meine Kinder noch ihren Kindern weitergeben, sondern was hat Bestand in diesem Reich Gottes, das angebrochen ist und auf uns zukommt?
Ja, ja, genau. Ich finde das eigentlich du hast das ja vor Jahren einmal eingebracht in einem Podcast und das hat mich sehr erstaunt, weil das Fegefeuer natürlich eine katholische Lehr oder ein katholisches Lehrstück ist, das in der Reformation gerade zu überwinden versucht wurde und dass du dich da einsetzt für ein Reframing des Ganzen, das eigentlich auf einen Transformationsprozess hinausläuft. Genau. Da geht es natürlich nicht um ein Rache lustiges Quälen von Menschen, aber es ist doch auch ein schmerzhafter Prozess, der da angezeigt wird, wenn ein Leben, und es gibt's auch in diesem Leben schon, dass Menschen irgendwie zu einem Moment der Klarheit kommen. Es muss nicht die Midlife-Crisis sein, es kann auch gegen Ende des Lebens, aber dass Leute irgendwann zurückschauen auf ihr Leben und merken, scheiße, ich habe auf weiten Strecken aufs falsche Pferd gesetzt. Ich habe meine Kinder vernachlässigt, um einen Erfolg zu generieren, der mir im Nachhinein eigentlich gar nichts bringt oder der nicht nachhaltig ist oder der mich am Schluss einsam gemacht hat und jetzt stehe ich da mit von mir aus mit allen Errungenschaften und merke, dass bedeutet mir gar nicht mehr.
Oder und ich glaube auch in einem Prozess, wo man sich wirklich mit jemandem aussöhnt und wieder versöhnt, macht man eigentlich genau diese Erfahrung.
Ja.
Man merkt, dass es schmerzhaft ist, aber es wird auch echt. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Bild, das wir heute besser verstehen können als irgendwelche Feuerregen oder Gestirne, die ineinander crashen und dann kommt irgendwie eine schreckliche Rache oder Flut oder was auch immer. Ich glaube, dass wir eigentlich dort gute Bilder haben, wo wir uns fragen können, wie geht das, wenn echte Versöhnung passiert?
Ja, ja.
Also nicht, wenn etwas einfach wieder lebbar wird, sondern wenn etwas, das in einer Beziehung, entweder zu sich selbst oder zu einem anderen Menschen, wirklich kaputt war, wenn das wieder geflickt wird. Dieser schmerzvolle Prozess, aber auch diese unheimliche Befreiung danach.
Ja, ich finde das ein gutes Bild, weil es ein relationales Bild ist. Es ist ja ein Beziehungsgeschehen und das Ende oder die Vollendung der Zeit ist ja auch ein Beziehungsgeschehen. Genau. Das ist etwas, was im Angesicht Gottes, in Beziehung zu Gott passiert. Und wie bei der Versöhnung zwischen Menschen ist es eben auch so, dass es nicht damit getan ist, einfach sich quasi die Hand zu reichen und sagen, lass mal gut sein.
Genau.
Sondern in Beziehungen, die man wertschätzt und in denen man sich nahe ist, in einer Ehe, in einer Freundschaft, wenn da etwas zerbricht und man wieder zusammenkommen will, dann ist das fucking anstrengend und kann auch wahnsinnig schmerzhaft sein, das nochmal hochzuholen und sich auch zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten und auch die ganzen, das ist ein Prozess, der mich zutiefst angeht und anrührt, bei dem aber im besten Falle etwas ganz Neues aufbrechen kann.
Ja, und bei mir ist das ein ganz wichtiger Grund, weshalb ich an die Allerlösung glaube. Ich sag mal so, ich kann ganz, ganz gut verstehen, dass diejenigen, die wirklich die Opfer sind und die Geknechteten, dass die es auch schön fänden, wenn da dann irgendwann mal eine Grenze eingezogen wird.
Ja.
Das kann ich wirklich verstehen. Aber in meinem Denken ist es so, dass ich glaube, dass es für den Menschen sehr viel anstrengender ist, wenn die ja, quasi seinen Taten und seinem Wesen wirklich ausgesetzt wird. Mhm. Also genauso wie zum Beispiel, wenn ein Täter wirklich mit dem Opfer konfrontiert wird, dann kann das viel, viel schmerzhafter sein für den Täter als die Strafe, die er daneben kriegt. Ja. Und genau so erlebe ich das eigentlich auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Schlimme ist nicht verlassen zu werden, das Schlimme ist in einem Streit zu einem Versöhnungsprozess zu kommen, wo man sich selbst plötzlich wie in einem Spiegel sieht und denkt, meine Fresse, war ich das.
Ja, ja.
Und das ist, und ich glaube, dass Gott das gelingen wird, mit den Menschen, mit jedem einzelnen Menschen da hinzukommen. Und deswegen glaube ich dran, nicht, weil ich sagen würde, es gibt nichts, was Menschen tun können, was so schrecklich ist, dass sie dann nicht mehr zusammen sein könnten. Das ist nicht der Punkt.
Ja. Ja, lass uns doch an der Stelle diese zweite Folge abschließen, auch mit einem, ich würde sagen, insgesamt wirklich hoffnungsvollen Ausblick auf einen Gott, der durch einen auch schmerzhaften Prozess aber Dinge wieder ins Lot bringen kann. Das ist jetzt die letzte Folge in dieser Staffel gewesen zu den Glaubensgrundlagen. Wir haben uns jetzt 6x2 Folgen an den christlichen Grundüberzeugungen abgearbeitet und versucht, euch ein Menü zu servieren, das euch so quasi auf eine Tour d'horizon mitnimmt durch ganz wichtige Aspekte des christlichen Glaubens. Ja, wir hoffen, das war für euch anregend und für Leute, die jetzt gar nicht so vertraut sind mit Glaubensdingen, die sich das vielleicht einmal gegeben haben, an manchen Stellen auch vielleicht mit die Stirn gerunzelt haben und gedacht haben, was war das jetzt für ein Wort und was ist jetzt genau hier verhandelt und so. Wir ermutigen euch sehr, euch damit weiter auseinanderzusetzen und natürlich auch uns zu schreiben, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder wenn ihr da euch auf eine Reise begeben habt und eine gewisse Reisebegleitung braucht, dann meldet euch bei uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und jetzt machen wir eine Pause, gell?
Ja, jetzt gibt's eine lange Pause.
Ja, doch, durchaus. Wir haben geplant, das haben wir ja vor Weihnachten angekündigt, Februar, März, April auszusetzen und dann mit frischem Mut und einem etwas veränderten Konzept wieder einzusteigen. Ich hab voll Bock darauf.
Ja, ich freue mich auch schon drauf und es gäbe jetzt schon ganz vieles, wozu ich eine Folge mit dir aufnehmen möchte. Aber ich bin sicher, das wird dann auch Ende April wieder so sein und dann legen wir dann wieder los. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit, viel gute andere Podcasts, die ihr hören könnt.
Ja, und hoffentlich seid ihr uns treu und kommt wieder zurück, wenn wir wieder starten. Ich kann nicht völlig ausschließen, dass die Geschehnisse der Welt uns dann doch mal noch eine Sonderfolge aufdrücken in der Zwischenzeit. Aber
das
finde
ich toll, das finde ich toll. Also ich bin jederzeit bereit dafür.
Sehr gut. Hey, tschüss zusammen.
Tschüss. RevLab.